Ja, aber da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Nächste Frage.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HSV-Matrix, dem Fankultur-Podcast aus Hamburg. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge der HSV-Matrix, heute mit drei weiteren Gästen. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Wer das ist, dazu kommen wir gleich noch. Bevor wir nämlich in die Vorstellung unserer heutigen Gäste gehen, werden wir erstmal noch die Chance nutzen, euch Zuhörer und Zuhörerinnen mal zu erzählen, was wir heute eigentlich genau vorhaben. Und da übergebe ich an meinen Kompagnon Lukas.
Moin Moin zusammen. Die Austragung von Fußballspielen ohne Zuschauer war im Vorfeld bereits ein heiß diskutiertes Thema, das viele Fußballfans und auch Menschen ohne Fußballbezug durchaus emotional verfolgt haben. Also ich glaube, da hat sich unter anderem ein Philosophieprofessor oder ein Theologieprofessor als vermeintlicher Experte zu geäußert und das war ja doch alles ja, heiß diskutiert. Wir sind auch der Meinung, dass die Frage nach der grundsätzlichen Haltung zu Geisterspielen in diversen Formaten schon ausreichend diskutiert wurde und möchten uns in der heutigen Folge vielmehr einer Bewertung der bisherigen Geisterspiele aus ganz unterschiedlichen persönlichen Perspektiven widmen. Ja, in diesem Sinne ist es auch ganz besonders erfreulich, dass wir euch heute eine äußerst spannende Mischung an Gästen vorstellen dürfen, die mit uns ihre Erfahrungen der letzten Fußballwochen teilen.
Dankeschön. Vielleicht noch ein paar Worte zu dem Grund, warum wir jetzt gerade diese Folge aufnehmen. Vielleicht wundert ihr euch, dass wir jetzt eine weitere Folge schon wieder präsentieren. Das liegt zum einen daran, dass wir halt auch wahnsinnig produktiv sind, wie es halt einfach unserer Natur entspricht. Aber es liegt auch vor allem daran, dass das Thema, was wir heute besprechen wollen, auch tatsächlich nur noch heute oder morgen wirklich geht, weil wir der Meinung sind, dass wir, wenn wir jetzt mal das Saisonfinale betrachten, am Wochenende und dann das Wochenende drauf, das letzte Spiel, im Moment ist noch völlig unklar, wie sich das entwickeln wird und wo wir am Ende stehen werden. Und wir haben das Gefühl, dass am Ende der Saison für das Thema, was wir heute besprechen wollen, nicht mehr richtig die Muße bei euch da ist, um sich mit dem Thema zu befassen, sondern egal wie es ausgeht, erstmal Ruhe angesagt ist und wir uns dann auch ein paar Wochen Zeit nehmen werden, um dann irgendwann mit einer neuen Folge um die Ecke zu kommen. Genau, so viel erstmal nochmal zu der Aktualität unserer Folge. Jetzt geht's aber endlich los, dass wir auch unsere Gäste vorstellen können. Ich fange einfach mal an, würde ich sagen, ne? Ja. Und zwar, ich versuche, wenn ich jetzt unseren ersten Gast vorstelle, mich nicht zwischendurch zu verplappern und zu verraten, wer hier sitzt. Denn eigentlich ist es so, dass man unseren ersten Gast gar nicht mehr richtig vorstellen müsste. Er ist in der HSV-Community, glaube ich, hinlänglich bekannt. Was die wenigsten aber wissen, ist, dass dieser Gast und ich uns schon mittlerweile, ich weiß nicht, ob du schon mal nachgerechnet hast, wirklich schon ein Vierteljahrhundert wir miteinander uns immer mal in Abschnitten mal ein bisschen mehr, mal weniger begleiten. Ich hatte damals einen Plattenladen, der hieß False Inside Records und damals war unser heutiger Gast mit seiner damaligen Hardcore-Punk-Band Vindicator unterwegs. Die war nicht ganz so erfolgreich. Das lag aber damals mit der Spießigkeit und Hochnäsigkeit der Hardcore- und Punk-Szene in den 90er Jahren, da konntet ihr gar nichts für. auf jeden Fall, da haben wir viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben viele Konzerte auch immer miteinander besucht und richtig fußballmäßig über den Weg gelaufen sind wir uns eigentlich erst wieder, als ich ein Fanprojekt angefangen habe. Ja, und neben der Liebe zur Musik und dem HSV gibt es noch eine Sache, die uns tief verbindet. Und das ist zwar, dass unsere beiden Töchter am gleichen Tag, im gleichen Jahr geboren wurden. Damit sind wir auf ewig miteinander verbandelt, ob wir wollen oder nicht. Michi, schön, dass du da bist.
Moin, danke für die Einladung.
Michi von Abschlag natürlich. Aber das habt ihr ja sicherlich gleich an der Stimme erkannt.
Klar, glockenklaren Gesangsstimme.
Ja, auch unseren nächsten Gast werden viele von euch schon kennen. Der Musiker Disaster konnte in den letzten Jahren im deutschen Hip-Hop sich einen echten Namen machen und wirbelt durch seine politische, klare Haltung regelmäßig Staub auf. Er hat mittlerweile 4 Alben auf den Markt gebracht und greift dabei immer wieder gesellschafts- und systemkritische Themen auf. Sein aktuelles Album trägt auch den Titel Klassenkampf und Kitsch. Und da die Hamburger Arbeiterklasse bekanntlich zum HSV hält, schlägt auch Disasters Herz natürlich schwarz-weiß-blau.
Hallo. Ja, sehr schön.
Herzlich willkommen.
Danke.
Ja, last but not least habe ich die Ehre, jetzt noch unseren dritten Gast vorzustellen. Bei meiner Vorstellung von gerade eben hat man ja gemerkt, dass es ja auch so ein paar persönliche Momente gab. Das war jetzt ein bisschen schwieriger, weil bei unserem dritten Gast, da musste ich so ein bisschen recherchieren und gucken, ob ich da was herausfinde, was ich euch lieben Zuhörern und Zuhörerinnen präsentieren kann. Also zum einen ist es so, ich fange mal damit an, wenn ich richtig liege, hat unser Gast 3 Kinder. Wurde mal als eine Donauschwalbe bezeichnet. Ich habe mal so ein Interview gelesen, um so ein bisschen die Herkunft zu beleuchten. Er kommt sehr freundlich rüber und sieht so aus, als könnte er kein Wässerchen trüben, aber wir haben das Internet und da sind mir einige Bilder zugespielt worden. Er ist nämlich auch ein ehemaliger Bundesliga-Profi und ist auch ein wirkliches Biest auf dem Feld. Da sind Bilder mir zugespielt worden mit auf Kniehöhe wird da der Gegner umgegrätscht, Rudelbildung war auch nichts, wo er abgeneigt war. Aber das ist auch richtig gut, denn mit dem Mann ist nicht zu anscheinend nicht zu spaßen. Das ist auch richtig gut, weil wir brauchen auch jemanden, der Deals eintütet, der uns gute neue Spieler verpflichtet. Und dafür ist er heute bei uns, um vielleicht auch ein bisschen was zu dem Thema zu erzählen. Zumindest ist er sehr dicht an der Mannschaft dran, sitzt auf der Bank. Herzlich willkommen, Michael Mutzel.
Hallo.
Unser Sportdirektor.
Ja, danke für die sehr, sehr tolle Beschreibung.
Ja. Die Bilder möchte ich nochmal sehen,
bitte. Ja,
Ich habe die
spielen wir nachher nochmal nach.
Ja. Philipp hat sie mir zugeschickt. Ich kann die dir gerne weiterleiten. Das ist ein besonders lustiges Bild noch mit Matt Heissen und Basti Reinhardt. Da gab's. Es sah so aus, als hättet ihr irgendwie Meinungsverschiedenheit. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst.
Ja, das kann sein, dass wir da meine Meinungsverschiedenheit hatten. Wir hatten mal 2 ganz intensive Spiele gegen HSV und da ging es schon zur Sache,
ja. Ja, so sah das auch aus. Ja, okay, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Ich würde sagen, wir steigen jetzt gleich mal ins Thema ein mit unserer ersten Frage. Und hierfür übergebe ich an Lukas.
Ja, uns würde grundsätzlich erstmal interessieren, in welchem Rahmen ihr normalerweise die HSV-Spiele verfolgt, wenn jetzt irgendwie Corona-bedingt nicht gerade irgendwie das ganze Land irgendwie an den Atem anhält.
Mir ist gerade noch eingefallen, wir wollten ja eigentlich von unseren Gästen nochmal hören, wie eigentlich ihr persönlicher Bezug zum HSV ist, so was auch so ein bisschen die Geschichte angeht.
Das hätte ich jetzt quasi improvisierend übernommen und da quasi das auch direkt abgefragt und wie ihr denn überhaupt zum HSV gekommen seid, in welcher Beziehung ihr quasi zum HSV steht. Das könnt ihr ja in dem Wisch gleich mit abwickeln und dann halt mal erzählen, genau wie und in welchem Rahmen ihr normalerweise die HSV-Spiele verfolgt. Das ist, glaube ich, hier bei den 3 Personen, glaube ich, schon sehr spannend, diese unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen. Und ja, ich würde dann jetzt einfach mal das Wort an einen unserer Gäste übergeben. Wer möchte anfangen?
Du vielleicht? Ich schon so an, fange ich nochmal an. jetzt muss ich, also erster Teil der Frage fange ich da mit kurz an, wie wir die Geisterspiele geguckt haben, ne? Wenn das nee. Oder nee, wie wir grundsätzlich sonst die HSV-Spiele gucken. Genau, also normalerweise bin ich auf der Nordtribüne zu finden, habe da jahrelang auch einen festen Dauerkartenplatz gehabt, eigentlich ab dem Moment, wo das Stadion hier gebaut wurde, noch ohne Dach. Ab gleich in der ersten Saison, wo es begehbar war, hatte ich auch eine Dauerkarte im Block 25B. Und habe sie auch immer noch, ist im Moment nur an einen Freund abgegeben, weil ich, seitdem ich Vater bin, eines Sohnes, der jetzt 7 fast wird und auch per Geburt HSV-Mitglied im HSV Kids Club natürlich ist oder war, im Kids Club Mitglied geworden ist und jetzt immer noch ist, gehen wir öfter halt auch mal woanders hin, setzen uns mal irgendwie dahin, wo ein bisschen weniger Leute sind oder wo andere Kids sind mit Freunden, mit denen wir zusammengehen. Insofern wechsle ich meine Standorte bei den Heimspielen. Manchmal spielen wir auch unten vor der Nordtribüne noch vor den Heimspielen unser Lied. dann sind wir dann, dann dürfen wir auch mal hier in diesen tollen VIP-Bereich und dann gönne ich mir hier natürlich auch mal eine Currywurst, aber gehen dann immer schnell in die Kurve zurück, weil irgendwie ist das dann doch nicht meins. Und da verbringe ich in der Regel die HSV-Spiele. Die Auswärtsspiele sind weniger geworden, ne? Fische, du hast es vorhin, André, Entschuldigung.
Das ist völlig okay.
Also, wir waren früher auch sehr viel auswärts unterwegs. Das war also jedes Jahr den berühmten 34er gemacht. Das ist weniger geworden, ne? Mit Familie und Selbstständigkeit. Das ist schon ein bisschen weniger geworden, aber die Heimspiele, wie beschrieben, in verschiedenen Bereichen, je nachdem, ob der Kleine mit ist oder nicht.
Ja, dann mache ich mal so ein bisschen antizyklisch diesmal, frage ich jetzt mal Michael. Genau, erzähl uns doch mal, wie so, ähnlich wie Michi es gerade auch beschrieben hat, dein normaler Spieltagsbesuch, wenn man den überhaupt so nennen kann, aussieht und ja, wie so dein Bezug zum HSV, wie, vielleicht magst du den Weg erzählen, wie du zu uns gekommen bist. Also, das wissen vielleicht auch die wenigsten.
Ja, das mache ich gerne. Also zum einen komme ich natürlich aus einer ganz anderen Ecke Deutschlands. Deswegen habe ich schon als Kind natürlich Fußball über alles, alles verfolgt. Das waren natürlich auch super erfolgreiche Zeiten vom HSV. Und damals hier so Bayern-Nähe, ich komme aus Memmingen, da ist irgendwie Bayern der große Verein. Aber HSV war halt da schon immer so wahrgenommen als das Gegenteil von Bayern, nur im Norden. Also großer Verein, große Tradition, super Fans. Und deshalb ist der HSV einfach schon von Kind auf zumindest eine große Nummer bei uns da unten auch gewesen. Und das hat schon damals so eine gewisse Faszination einfach ausgelöst. Und ich durfte ja dann selber eine Profikarriere begleiten ein paar Jahre und habe dann auch zweimal hier gespielt. Und wir haben einmal hier 7-0 verloren im KSC, als der HSV sich, glaube ich, noch für den UEFA Cup qualifiziert hat.
Ich erinnere mich an den Tag, ja.
Ja, ich leider auch. Und da hat man dann schon einfach so die Wucht des Vereins und auch vor allem des Stadions erlebt. Also das war wahrscheinlich der emotionalste Auftritt jetzt von der Gegenseite, den wir da je hatten, weil da ging es um so viel und man hat einfach gemerkt, wie diese ganze Power da in dem Stadion irgendwie ankommt. Damals war ich natürlich Gegenspieler irgendwie, aber man hat einfach gemerkt, boah, das war echt eine krasse Nummer und das ist auch hängen geblieben. Und dann bin ich nach meiner Karriere so ins Management reingerutscht, im Jugendbereich, Akademieleiter und dann in Hoffenheim Leiter der Scouting-Abteilung. Und da ging es aber parallel dann beim HSV immer so ein bisschen abwärts. Ist noch gar nicht so lange her. Und dann hat man natürlich immer so ein bisschen verfolgt, hey, dieser große, tolle Verein, warum läuft es nicht so richtig? Dann hatte ich auch immer einen sehr engen Bezug zu Ralf Becker, der auch seine Stationen hatte, mit dem ich immer einen Austausch hatte und wir gesprochen haben. Und er hat mir das dann eigentlich auch bestätigt. Und ja, das, was der Verein dann irgendwie auch wollte für die Zukunft und was ich dann so in meinem Profil mitbringe, das hat dann relativ gut gepasst. Und dann dachte ich, ey, klar, ist jetzt Hoffenheim auch ein toller Verein und ich habe da eine tolle Aufgabe, aber das ist einfach nochmal was anderes hier und hat eine unheimliche Power. Und jetzt bin ich ein bisschen mehr als ein Jahr hier und ich kann das nur absolut. Ich habe es nicht eine Sekunde bereut. Das ist anspruchsvoll hier und trotzdem erlebe ich so viele Leute hier, die voll Bock haben, auch erfolgreich zu sein, wieder nach oben zu kommen, vorwärts zu kommen. Und ich bin da auch voll dabei. Und meine Kinder, ich bin mit Familie hochgekommen. Wir fühlen uns wohl hier. Die singen auch schon die HSV-Lieder und leben das ein bisschen mit. Also der Verein hat einfach eine unfassbare Power und das fühlt sich super an. Das ist mein HSV-Bezug. Vielleicht ein bisschen anders, als wenn man aus der Stadt kommt, aber...
Ich glaube, das trägt dir auch niemand nach. Also wir wundern uns hier auch immer, wie viele Fanclubs es gerade auch so im Süden gibt, wo wir uns immer fragen, Chapeau, dass ihr euch den härteren Weg gewählt habt. Durchaus ja im Süden. Ich meine, das stärkt auch den Charakter, das ist mal ganz klar. Leiden ist gut für die Seele, das habe ich irgendwo mal gelesen. Weiß nicht, ob das stimmt, aber auf
jeden Fall. Wahrscheinlich nicht.
Aber irgendwie ist das Charakterbild, dass man es immer so leicht hat und so. Naja, aber von daher glaube ich, das trägt dir niemand nach. Und ich muss noch mal ganz kurz, das ist wirklich witzig, dieses 7-0, was du beschrieben hast. Ich war bei dem Spiel mit meiner jetzigen Frau. Hallo Keschi, falls du diese Folge irgendwann mal hörst, seist du hiermit gegrüßt. Wahrscheinlich eher nicht. Auf jeden Fall, an diesem Tag hatten wir auch ihren kleinen Bruder dabei. Jonas sei an dieser Stelle auch gegrüßt. Und der war noch etwas kleiner und er dachte wirklich, wow, HSV, alter Schwede, was geht hier denn ab? Ja, es war dann nicht immer so, das wissen wir alle. Naja, gut, gleiche Frage nochmal an dich, Gerrit.
Also ich bin so HSV-mäßig sozialisiert, seit ich klein bin. Irgendwie mein Vater ist HSV-Fan, mein Opa ist HSV-Fan. Gerade von meinem Opa immer irgendwie immer mitgekriegt, dass er irgendwie immer im Stadion war. Als ich ein ganz kleiner Junge noch war, immer die neuesten Trikots gekriegt, neuestes Merch gekriegt und was weiß ich, also so da so reinerzogen. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn man jetzt irgendwie Fan ist von irgendwas, dann ist das ja in der Regel keine aktive Entscheidung, sondern man hat irgendwie Bonding-Erlebnisse mit der Zeit und es ergeben sich irgendwie Sachen. Und zu der Zeit, als ich dann wirklich angefangen habe, mich richtig aktiv mit dem HSV zu beschäftigen, mit 9 oder 10, da war das ja auch noch ganz leicht, HSV-Fan zu sein irgendwie. Ich glaube, das war nicht das erste Spiel, wo ich im Stadion war, aber das erste Spiel, an das ich mich erinnere, war, glaube ich, ein UEFA-Cup-Spiel gegen Basel. Ich bin auch nicht ganz sicher. Und damals war, wissen wir alle, lief es ja noch ein bisschen anders, so im Großen und Ganzen. Aber einfach HSV, seit ich klein bin, dann auch zwischendurch tatsächlich mal weniger. Also ganz weg war es nie, aber dass ich irgendwie weniger interessiert war. Und dann hat Dias, und dann habe ich irgendwie auf dem Weg nach Berlin im Radio, weiß gar nicht mehr genau, wie das war, Spiel, glaube ich, gegen Karlsruhe, Relegation, wo Dias das, und das war so ein Moment, da war dann wieder, und seitdem halt extremer denn je gefühlt, das war wieder irgendwie so ein richtig geiles, das war so ein richtig geiles Bonding-Erlebnis, wieder, wo ich aber auch heute, wenn ich so mit Leuten drüber spreche, die gar keine Hass, also ich glaube, da sind viele Fans geworden irgendwie, oder das war auf jeden Fall was man auch aus einer Marketing-Perspektive gut für sich nutzen konnte.
Bei Michael hat man gerade den Schmerz im Gesicht gesehen.
Das hat wehgetan.
Sorry dafür. wie ich die Spiele verfolge, tatsächlich ganz unterschiedlich. Ich habe eine witzige Anekdote, irgendwie als wir 0-4 gewonnen haben gegen Pauli im Millerntor-Stadion, war ich gerade auf Tour irgendwie und wir saßen mit meiner Band im Tourbus und es hat mich schon genervt, weil auf der Autobahn, man kennt das immer, das Internet mal besser, mal schlechter, was irgendwie gefühlt auch nur in Deutschland so ist, aber und ich musste ja abends eine Show spielen und ich musste die Tage darauf auch noch Show spielen. So, und weiß dann noch, dass ich mich da im Bus auf jeden Fall so am Netradio komplett heiser geschrien habe, irgendwie komplett ausgerastet bin. Also ich bin gerne im Stadion, ich gucke aber auch gerne auf der Couch und wenn es sein muss, höre ich auch Netradio. Auf der Bank durfte ich leider noch nicht sitzen, so würde ich auch machen. So. Aber ja.
Ja, das ist witzig, dass du sagtest, du bist so richtig in das HSV-Leben eingetaucht. Als es gerade auch ganz gut lief, mein Vater hat mich damals auch mitgenommen in den 80ern, da stand Uli Stein noch im Tor, da wurde mir auch gesagt, dass das der größte Verein ist, aber ich habe die Theorie, diese 80er Jahre waren richtig gut, 90er Jahre auch eher so ein bisschen mau, dann die Nuller Jahre waren eigentlich auch wieder ziemlich gut. So, dann hatten wir jetzt wieder eine Phase nicht ganz gut, weil das heißt, jetzt geht es wieder richtig ab. Und am Wochenende wird der Schalter natürlich umgelegt. Aber okay, gehen wir mal weg von dem Fußball-Talk jetzt hin zu unseren Fragen. Lukas, darf ich an dich übergeben?
Ja, wir haben ja jetzt Corona-bedingt dann doch auch ein paar Wochen gehabt, wo keine Spiele gezeigt wurden, wo auch die Spieler sich im Lockdown befanden und auch nicht trainiert wurde. Das war ja dann von der Zeit her schon irgendwie, glaube ich, mindestens so wie eine Sommerpause und ich schar halt immer wirklich mit den Hufen so am Ende der Sommerpause und kann es kaum erwarten, dass der Ball wieder rollt. Die Frage ist jetzt, wie habt ihr das jetzt in dieser speziellen Situation empfunden? Es war ja dann schon klar, dass wenn hier die Spiele stattfinden, das auf jeden Fall ganz anders wird, als man es irgendwie gewohnt ist. Habt ihr trotzdem eine Vorfreude empfunden oder wie war so eure Gefühlslage, als ihr wusstet, okay, es werden jetzt definitiv wieder Spiele stattfinden, aber auch definitiv ohne Zuschauer?
Ja, also ich für meinen Teil war da sehr hin und her gerissen, weil ich auf der einen Seite ja auch schon kritische Ansichten zum Thema Geisterspiele hatte. Also jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen auch so mir die Frage gestellt habe, na klar, der Fußball darf anfangen, aber meine Kinder dürfen immer noch nicht in die Kita, jetzt mal überspitzt dargestellt. Auf der anderen Seite kenne ich auch nicht nur viele HSV-Fans, sondern eben auch viele Mitarbeiter beim HSV, auch Freunde, die arbeiten hier und das betrifft ja nicht nur den HSV, sondern auch alle anderen Bundesliga- und Zweitliga-Vereine. Und dann war schon, also der Großteil meiner inneren Prozente war dann schon pro Geisterspiele, weil ich der Meinung bin, dass das so einfach eine gute Möglichkeit ist oder vielleicht die einzige sogar, auch die ganzen Arbeitsplätze eben zu retten, wie es eben auch für alle anderen Unternehmen und Wirtschaftsbereiche gilt. Da versucht auch jeder irgendwie wieder an den Start zu kommen, um irgendwie Arbeitsplätze zu retten. Insofern habe ich das als gute Möglichkeit gesehen, dass wenigstens Fernsehgelder reinkommen. War aber beim ersten Geisterspiel noch nicht so richtig davon überzeugt, ob ich mir das auch wirklich dann angucken möchte im Fernsehen. Hab's dann angeguckt, auch zunächst mit Ton, und das hat mich dann sehr irritiert, weil das für uns als Fans das erste Mal so richtig eigentlich klar ist, dass es auch bei Bundesliga- und Zweitligaspielen verbal genauso abgeht wie bei mir 7 Jahre beim SC Viktoria in der Kreisklasse. So, wo wir auf dem Grandacker gespielt haben. Da wird sich angeschrien und gepöbelt und das war total irritierend, aber irgendwie dann fand ich es irgendwie aber auch ganz geil, weil das eigentlich dann mal so der pure Fußball war. Trotzdem fühlte es sich so an wie Testspiele im Trainingslager, rein vom Schauen her. Und dann musste ich tatsächlich dann irgendwie den Ton ausschalten so beim nächsten Spiel. Damit ging es mir besser, ich konnte es mir besser angucken. Trotzdem siehst du natürlich bei jeder Ecke und bei jedem Einwurf siehst du die leeren Tribünen. Allerdings war mir das dann wiederum lieber, leere Tribünen zu sehen, als, ich weiß nicht, Gladbach, glaube ich, hatte das probiert, irgendwelche Pappkameraden hinzustellen. Das fand ich dann jetzt auch nicht so prickelnd. Also ich habe mich jetzt dran gewöhnt, bin froh, dass der Ball wieder rollt, weil es ja nicht nur Arbeitsplätze sichert, sondern eben auch all den ganzen Menschen, die monatelang zu Hause hocken, wegen sie wieder so ein bisschen Unterhaltung bietet und auch mal wieder irgendwie so das Gefühl gibt, es geht weiter und der Ball rollt wieder. Und klar gibt es viele Bereiche, wo es auch weitergehen könnte, die nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, wie vielleicht die Bundesliga oder die zweite Liga, aber ich glaube, es war dann am Ende der richtige Weg und ich habe mich da mittlerweile abgefunden. Nur mein kleiner Sohn fragt tatsächlich, wann er dann wieder ins Stadion darf. Also der ist noch heißer als ich und möchte wieder ins Stadion. Und so. Und ich habe mich im Moment so ein bisschen dran gewöhnt gerade.
Bevor wir eure beiden Meinungen noch dazu einholen, würde ich ganz gerne noch einmal kurz was nachzeichnen, warum wir auch diese Runde so interessant finden, wie wir die ihr gerade besetzt. Und zwar, wenn man sich so euch drei jetzt innerhalb des HSV-Kontinuums anguckt. Fangen wir mit dir, Gerrit, an, so als Zuschauer, der, ne, also jetzt mal deine berufliche Karriere jetzt mal nebenbei, aber so als reiner Zuschauer, der keine, wie soll ich sagen, keine Abhängigkeiten in irgendeiner Weise zum Verein hat. Dann haben wir in der Mitte so, haben wir dich, Michi, so, wo man sagen würde, ja klar, die Band Abschlag ist natürlich auch direkt auch an den HSV irgendwie gebunden. Das ist so auch so eine Partnerschaft, die sich nicht wirklich auflösen. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, jetzt Geschäftsgrundlage oder so, aber es ist jetzt nicht so ganz losgelöst voneinander. Und dann haben wir am anderen Ende des Kontinuums haben wir Michael als Teil des Trainer, des Stabes.
Genau. Managementstabes.
Des Managementstabes, genau. Danke. Und ich finde die Konstellation ganz interessant, daraus den verschiedenen Perspektiven das jetzt nochmal einzuholen. Würde dann jetzt bitten, Gerrit, mal so deine Haltung dazu uns zu sagen.
Also Fußball ist irgendwie so ganz grundsätzlich halt so ein großer Aspekt in meinem Leben. Also primär natürlich der HSV, aber ganz grundsätzlich, was Entspannung angeht und so weiter, ist Fußball einfach ein wichtiges Ding für mich. Ich gucke so grundsätzlich viel Fußball. Ich habe auch irgendwie ein ambivalentes Verhältnis gehabt, wusste nicht, was ist das für ein Signal auch an den Rest der Gesellschaft oder die Mehrheit, dass das hier jetzt wieder gespielt wird und wie du sagst, dann sind Kitas aber noch geschlossen und so weiter und so fort. Einerseits, andererseits, wirklich als Fan habe ich mich ganz grundsätzlich gefreut, dass es endlich mal wieder Fußball zu sehen gab. Hab dann auch so, war irgendwie so auf den Zug, dass ich mir auch so Sachen angeguckt habe, die ich mir normalerweise, keine Ahnung, Sandhausen gegen was weiß ich, was ich mir sonst so normalerweise niemals angucken würde. Also hab mich gefreut, dass Fußball wieder läuft. Ich fand es auch sehr interessant, dass ich spiele auch in der Kreisklasse Fußball mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie es zeitlich läuft. Ich habe mich sehr gewundert, dass die Kommandos halt tatsächlich hier auf dem Platz und der Ton irgendwie wirklich, dass es genau das Gleiche ist. Ich dachte, in irgendwelche speziellen Codes oder irgendwelche, keine Ahnung, und sich, aber es ist auch nur Hintermann. Ja,
ist nur ein bisschen schneller halt, nur ein bisschen schneller.
Das Tempo ist ein bisschen, und qualitativ soll es da auch Unterschiede geben. Nee, aber ja, ich sehe es auf der einen Seite so, ich sehe es auf der anderen Seite so. Ich freue mich irgendwie, dass wieder Fußball läuft. Ne? Ich finde natürlich, dass das nur eine totale Übergangslösung sein kann. Das hat natürlich nichts damit zu tun, irgendwie, wenn das ein normales Spiel ist. Wie gesagt, es hat Testspielcharakter. Das habe ich vor ein paar Tagen habe ich irgendwie ein La Liga-Spiel gesehen, wo dann so Stadionatmosphäre eingespielt wurde. Das fand ich gruselig, ey. Das fand ich grausam, dass ich den
Ton... Das kann man bei Sky, glaube ich, auch einstellen. Das ist hin und wieder mal so ein Hintergrundjubel.
Das fand ich auch grausam. Also das fand ich einfach nur grausam. Also ich... das kann man jetzt irgendwie mal übergangsweise machen. Ja, wenn das jetzt eine länger als längerfristig sehe ich das gar nicht. So, also es ist natürlich, dann kommen die ganzen ökonomischen Faktoren damit rein und die ganzen Leute außenrum im Verein von irgendwelchen Sekus, die unten am Tor stehen, bis da hängt natürlich viel dran. Deswegen ist es dann auch irgendwie wichtig, dass es weitergeht. Dann ist es auch der Aspekt, dass einem das auch das Gefühl gegeben hat, irgendwie. Ich meine, die ersten 2 Wochen Lockdown dachten wir alle, das wäre jetzt die Zombie-Apokalypse und alles ist für immer vorbei. Und es tat dann ja auch gut, wenn Stück für Stück wieder so ein gewisses Maß an Normalität irgendwie eingekehrt ist. Aber vom Feeling her oder so kommt das... also das merke ich jetzt gerade, das sind so spannende, wichtige Spiele, die wir gerade bestreiten irgendwie. Und man sitzt da natürlich auch, man verfolgt das gespannt irgendwie, aber es ist trotzdem einfach nicht vergleichbar, wie wenn das atmosphärisch auch noch gegeben wäre oder wenn man halt im Stadion sitzen könnte, das ist klar.
Ja, ja, Michael, würde uns sehr interessieren, wie du das aus deiner Perspektive betrachtest. Aber ich wollte noch einmal kurz was zur Zombie-Apokalypse sagen, auch ganz interessant. als das erste Spiel hier, das erste Geisterspiel hier im Volkspark.
Das war jetzt gar nicht, also ich wollte damit jetzt nicht das irgendwie kleiner machen, aber wir haben es, also und ich will auch nichts schmälern oder so, überhaupt nicht, nur meine Angst war am Anfang, ich bin heute sehr viel entspannter, als ich die ersten 2 Wochen Lockdown war, das wollte ich eigentlich nur sagen.
Ja,
ich glaube, das geht uns ja ein.
Eben, so. Aber es war so ein interessantes zu beobachten, dass dann irgendwann also wie das normal ist, wir in unserem Job haben ja auch Kontakt zur Polizei und zu gucken, okay, wie läuft das jetzt ab? Man wusste nicht genau, kommen jetzt Fans, kommen jetzt keine Fans, sammeln sich aus dem Stadion, kann das alles stattfinden? Und es gab dann irgendwann einen Anruf von der Polizei bei mir, wo dann gesagt wird, ja, ist eigentlich alles total ruhig, aber es sind so ein paar Leute da hinten beim Picknick und hier sind ein paar. Und da hatte ich irgendwie so diese Vorstellung, kennst du diese alten Zombie-Filme, wo die Leute dann so aus, die sind zwar schon tot, aber gehen dann trotzdem noch irgendwie zum Kaufhaus oder irgendwo, weil sie das aus ihrem früheren Leben irgendwie kannten. Und da muss ich irgendwie so denken, dass die dann auch so durch den Volkspark geirrt sind, so an die Erinnerung an das alte Leben. Naja, egal, muss ich gerade irgendwie
dran denken. Wir haben tatsächlich überlegt, beim allerersten Heimspiel, beim allerersten Geisterheimspiel, und weil unser Lied ja mal 10 Minuten vor Anpfiff läuft, und 10 Minuten vor Anpfiff hier irgendwie vors Stadion zu stellen, natürlich mit den gebotenen Sicherheitsabständen.
Selbstverständlich.
Und unplugged oder so mit dem Handy schnell Livestream den Song spielen. Aber ich glaube, wir haben dann mit einem Kollegen aus dem Haus hier auch gesprochen und da wurde dann auch von abgeraten, eben auf genau wegen solcher Geschichten, dass da eigentlich sich niemand rund um die Stadien aufhalten soll.
Ja, ich glaube, bei euch wäre es ja noch so eine bewusste Entscheidung, weil wegen der Zombies.
Ja, wir wären sie gewesen.
Also, ja, ich glaube, da war es dann so Samstag, Fußball, Bier und dann kommt irgendwas in Gang. Naja, egal, das war irgendwie so eine Idee von mir. Aber jetzt, Michael, jetzt sind wir sehr interessiert.
Ja, die beiden haben das ja so grob erstmal, finde ich, total richtig dargestellt. Also es geht einem, wenn man selber in dem Business ist, ähnlich, dass da auf jeden Fall was fehlt und dass das sich irgendwie auch gerade jetzt in dieser Phase nicht wirklich richtig anfühlt. Aber wir haben natürlich intern in dieser Corona-Zeit schnell Diskussionen auch gehabt, was heißt das für uns als Verein, was heißt das, wenn das Stadion, also das war ja sowieso die erste Option überhaupt, dass Geisterspiele stattfinden, also Zuschauer war ja sowieso nach gefühlt einer Woche schon klar, dass das jetzt längere Zeit nicht so sein wird und dann fängt man natürlich an mal zu rechnen, was wir da einnehmen pro Spiel und was das dann für Folgen hat und dann wurde es ein bisschen ruhiger in der Runde, weil wir einfach, also auch wir jetzt als HSV mit diesem Stadion da natürlich viel Geld einnehmen und das ging natürlich jedem Verein in Deutschland so. Wir haben Mitarbeiterausgaben, wir haben Einnahmen und die eine Einnahme ist das Stadion und das andere ist Medieneinnahmen. Und wenn halt dann beides mal weg ist, dann kann man sich ausdenken, wie lange das halt gut geht. Das geht nicht lang gut. Und deswegen hast du ja auch gesagt, oder du kennst Leute von hier. Es gibt 36 Profivereine, das sind glaube ich über 50.000 Mitarbeiter, die da unterwegs sind. Und das ist halt nicht nur der Sportdirektor oder der Mittelstürmer von einem Verein, sondern es ist halt der Busfahrer vielleicht mal im Nachwuchsbereich oder der Zeugwart im Nachwuchsbereich, die halt auch davon leben. Und da war dann einfach schnell klar, also wir müssen das einfach aufrechterhalten. Und da gibt es halt dann nur den Weg, dass wir ganz schnell uns alle überlegen, wie wir das hinkriegen, dass wir weiterspielen. da war dann, also das gab dann ganz schnell gar keine Diskussion mehr. Das ist jetzt vielleicht aus Fansicht und aus Sicht von den ganzen drumherum. Da gibt es Stimmen, die dann natürlich dagegen sind, das auch nicht gut finden, das ist ganz klar, aber für das Überleben der Vereine war das eigentlich alternativlos und das kann jeder uns glauben. Also ich fahre da zum Stadion her, weil beim Auto ist kein Verkehr, keine Zuschauer. Du gehst rein, hast das Gefühl, du bist beim Freundschaftsspiel. Das ist weit weg von dem, was normal ist. Und ich glaube auch in der Phase jetzt für uns als HSV sicherlich kein Vorteil, weil diese engen Spiele, wenn das hier dann auch mal wieder überkocht und die Leute mitgehen, das treibt einen schon nochmal um 5% nach vorne. Und das kann dann am Ende auch entscheidend sein. Aber wie gesagt, es gab einfach keine Alternative. Und wir haben einfach ganz schnell gemerkt, es gibt nur den Weg.
Was mich an der Diskussion, den zum größten Teil wirklich auch sehr nachvollziehbaren und vernünftigen Argumenten manchmal so ein bisschen auch im Nachgang gestört hat, war, dass oft aus einer Perspektive argumentiert wurde, wo man vermeintlich nichts damit davon direkt betroffen ist. Man kann halt sehr viel auch daran kritisieren, solange man nicht Teil irgendwie dieses Systems ist. Es ist ja auch nicht nur der Mitarbeiter hier, es ist nicht nur der Spieler, es ist halt die Gastro drumherum. Es sind halt so viele Bereiche, die davon mit angezählt werden. Auch viele Leute, die nicht viel Geld verdienen. Und da fehlte mir in der Äußerung der Kritik manchmal so ein bisschen die Empathie auch dafür, dass es auch ganz, ganz viele andere Leute trifft, die davon mit partizipieren müssen.
Ja, absolut.
Aber völlig ungeachtet dessen, dass grundsätzliche Kritik, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen, auf die Art und Weise, wie sich das Fußball-Business und Game entwickelt hat und ob das jetzt nicht ein Moment wäre, wo man die Chance und Zeit hatte, sich mal ein bisschen darüber Gedanken zu machen, ob sich etwas in eine vielleicht nicht so gute Richtung entwickelt hat, um das vorsichtig auszudrücken. Aber da können wir später nochmal drauf kommen. Ich gebe nochmal an Lukas, dass wir uns langsam diesem Thema annähern.
Ja, was uns jetzt als nächstes interessieren würde, mit welcher Emotionalität ihr die aktuellen Geisterspiele verfolgt. Also würdet ihr sagen, dass es schon dem normalen Level gleichkommt oder ob da ein großer Unterschied ist? Also ich hatte bei mir persönlich schon richtig starke Bedenken und viel Bauchschmerzen so in Bezug auf Geisterspiele. Und es ist ja nun mal auch so, dass der HSV gerade doch in einer sportlich sehr bedeutsamen Situation ist und es jetzt nicht mehr die oder das Spiel um die goldene Ananas ist, sondern da wirklich irgendwie viel auf dem Spiel steht. Hab dann aber schon beim ersten Spiel gemerkt, als ich die halbe Kneipe zusammengeschrien habe, dass mich das jetzt nicht so kalt lässt, wie ich es vielleicht vorher gedacht hätte. Und mich würde da interessieren, wie ihr da irgendwie das Ganze betrachtet. Also ich kann es nicht so ganz vergleichen. Es steht so viel bei mir persönlich es steht halt für den HSV so viel auf dem Spiel, dass ich sehr, sehr emotional bin. Könnte es jetzt aber nicht genau gleich setzen, wenn ich sagen würde, ich stehe jetzt gerade hier im A-Rang irgendwie 10 Meter vom Spielfeld entfernt und mir fallen 100 Leute um den Hals, wenn das entscheidende Tor fällt. So würde ich würde mich einfach mal interessieren, wie ihr das so seht oder das bisher so empfunden habt.
Dann fange ich wieder an. Also wir haben Gerrit und ich gerade das Osnabrück-Spiel zusammen geguckt oder zumindest den Schluss davon. Und da kann ich nicht sagen, dass mich das emotional kalt gelassen hat. Da sind wir fast ausgerastet, als Osnabrück den Ausgleich macht und wie schwierig es dann noch war, irgendwie wie wir gezittert haben, so typisch wie wir es auch im Stadion machen und wie es all die Jahre, da ja auch schon wieder jahrelang gegen den Abstieg war, dann auch letztes Jahr das Aufstiegsfinale, es ging bei mir wieder dieses Zittern los, dass bitte schieß doch jetzt dieses 2-1 und halt doch einfach drauf, wie man halt als Fan vorm Fernseher oder im Stadion ist und einfach nur noch innerlich wütend die Mannschaft irgendwie bittet, irgendwas zu tun, macht das Ding doch jetzt rein. Das hat halt nicht geklappt und ich war richtig genervt und wir haben ja gerade zusammen so ein Projekt gemacht und es hat zum Glück der Kreativität nicht geschadet, aber ich würde sagen, dass mich die Emotionalität genauso begleitet wie bei Spielen in normalen oder wie normale Spiele in den Vorjahren, die ich dann mal nicht im Stadion besuchen konnte, sondern wo ich dann tatsächlich irgendwie beruflich oder sonst wie unterwegs war und auch nur im Fernseher oder vielleicht auch nur den Ticker auf dem Handy zur Verfügung hatte, wo man dann teilweise nur nebenbei das Ergebnis mitbekommt. Da war ich genauso emotional dabei, als wäre ich im Stadion. Und das ist tatsächlich bei mir zumindest auch jetzt bei den Geisterspielen vom Fernseher der Fall. Weil, wie du schon sagst, es geht sportlich im Moment gerade wieder um so viel. Und das kann einen nicht so, also es lässt mich einfach nicht kalt, geht oder nicht kälter, als die normale Zeit es gemacht hat.
Mir braucht er die Frage nicht wirklich stellen. Ne? Also man lebt die Jungs ja mit jeden Tag und ein Trainerteam und da hängt so viel für alle irgendwie auch dran und man sieht, wie viel Mühe sich alle geben, wie es jeder auch unbedingt will und das ändert das, also da blendet man dann auch das Publikum natürlich ein bisschen aus, weil man einfach so nah dabei ist, dass da die Emotionen genauso sind, wie wenn das Stadion jetzt voll wäre. Also das ist, glaube ich, klar, wenn man in der Gruppe ist, das kennt ihr auch, und die Gruppe gemeinsam irgendwie ein Ziel hat und es klappt mal was nicht oder es klappt mal besser, dann ist man da emotional voll dabei und das natürlich befeuert es dann noch, wenn Zuschauer, also ich hoffe, ihr versteht das schon richtig, also du bist halt voll mit deinen Jungs dabei und mit deiner Gruppe und das ist genauso, wie es vorher auch war.
Ja, da wollte ich einfach mal so einhaken, bist ja doch relativ nah auch an der Mannschaft dran und man sieht ja auch, wenn man die Spiele im Fernsehen verfolgt, durchaus, dass da absolut Emotionen im Spiel sind. Da gab ja jetzt doch das ein oder andere unglückliche Ende eines Spiels, wo man den Spielern schon auch irgendwie eine Art von Verzweiflung irgendwie angesehen hat. Also das kann man ja auch nicht leugnen. Würdest du vielleicht trotzdem sagen, dass es schwieriger ist, erstmal in diesen emotionalen Modus reinzukommen, wenn man vor leeren Rängen einläuft, so im Vergleich zu so einer Bombenkulisse, wenn hier irgendwie vor ausverkauftem Haus im Saisonfinale irgendwie so die Hütte richtig brennt, also sich da entsprechend heiß zu machen, also es sind natürlich Profis, das ist auch klar, man sieht es denen ja auch an. Was sind da so deine Eindrücke, die du von der Mannschaft hast?
Also das ist, das war ja auch jetzt als Ex-Profi eine interessante Frage für mich selbst, weil ich das auch nie hatte, so ein Geisterspiel und da habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie das wohl sein wird, aber ich habe schon festgestellt, dass die Jungs sehr, sehr konzentriert und klar sind auch. Und dass es schon allen bewusst ist, es ist jetzt ein Ligaspiel und es geht um viel. Was ich halt einfach glaube oder jetzt beobachtet habe, ist, es fehlt in gewissen Momenten einfach dann die Unterstützung. Also wenn es jetzt, wie jetzt gegen Osnabrück, wenn es einfach mal nicht so läuft, du hast keinen so einen guten Tag und du tust dir ein bisschen schwer. Und das ist halt dann ruhig im Stadion, außer diese, natürlich unsere Gruppe. Aber ich glaube, dass das dann schon was mit einem macht als Spieler. Das, was ich vorhin beschrieben habe, wo wir da unter die Räder gekommen sind in so einem wichtigen Spiel, da kommt halt was dazu, was du jetzt einfach nicht mehr hast. Und das fehlt uns auf jeden Fall. Aber grundsätzlich, die Spieler sind voll auf Spur und auf Sendung und sind 100% auch leistungsbereit. Also da ist kein einziger dabei, bei dem man auch nur ein bisschen merkt, der ist jetzt sich nicht bewusst, um was es geht oder der geht ein bisschen locker ins Spiel rein. Also ich war mir da selber nicht ganz sicher, aber das kann ich sagen, sowohl die gegnerischen Mannschaften als auch unsere sind genauso angespannt, wie wenn Zuschauer da sind. Nur ich glaube halt, dass es einen mentalen Einfluss hat, gerade in Situationen, wenn du mal einfach nicht so gut performst oder es nicht so läuft, dass du einfach denkst, hey, jetzt haben wir sind zu Hause hier, unsere Leute, jetzt gebe ich nochmal fünf. Irgendwas in meinem Körper schafft es jetzt nochmal mehr zu bringen und das fehlt auf jeden Fall, keine Frage.
Das ist sehr interessant, dass du das ansprichst, weil das war auch eine Frage, die wir uns notiert hatten oder die wir uns gefragt haben. Es gibt so in der Fanszene, das sind ja auch alles immer Experten, egal mit wem man spricht, alles Trainer.
Ich und auch wirklich.
Ja, ja. Du spielst ja auch selber.
Gerrit weiß das wirklich. Es ist ja so, dass man sich die Frage stellt, tut es der Mannschaft im Moment vielleicht sogar gut in bestimmten Situationen, wenn man sich die, ich erinnere mich beispielsweise, es gab, das war irgendwann letzte Saison, da war auch das Thema, oh, jetzt haben wir, ich glaube, unser Trainer Dieter Hecking hatte das auch angesprochen, jetzt gibt es eine gewisse Erwartungshaltung und jetzt haben wir ein paar Spiele gewonnen, jetzt wird gleich erwartet, dass wir die irgendwie wegfegen und dann wird vielleicht auch mal irgendwie gepfiffen ab einer bestimmten Minute, wenn es nicht so richtig läuft, wenn ich jetzt beispielsweise mich an das Wien-Spiel erinnere, was wir denn noch gewonnen haben. Da hatte ich so das Gefühl, oha, wenn da jetzt in das Spiel, war mein Gefühl, bitte korrigier mich da, wenn ich da falsch liege. Aber wenn das Spiel, so wie es gelaufen wäre, hier mit voller Hütte gewesen wäre, hätte es sein können, dass sich auch eine Atmosphäre entwickelt, die dann total kontraproduktiv sein könnte, weil die Spieler dann Pfiffe hören und vielleicht auch verunsichert werden. Ist das ein Gedanke, der Sinn macht, zu sagen, es könnte auch hilfreich, ist jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, hilfreich im Moment in dieser Phase der Saison sein, dass jetzt gerade keine Zuschauer da sind, wo es wirklich nur aufs Spiel zu fokussieren, oder ist das ein absurder Gedanke?
Ich bin ganz ehrlich, ich hatte den Gedanken auch mal kurz und habe mir überlegt, ob das vielleicht sogar dann irgendwie hilfreich sein kann, dass man gefühlt jetzt keinen Druck von außen merkt, aber nach den bisherigen Eindrücken von mir war das ein Gedanke, der nicht stimmt. Also der Support hier, solange jetzt ich hier bin, auch bei den Spielen und in der Vorrunde und bis zur Corona-Krise, der war sensationell und es war auch spürbar und klar ist die Erwartungshaltung da, auch bei den Leuten im Stadion, aber ich glaube, wenn es dann eng wird und so wie du jetzt vorhin gesagt hast, auch alle irgendwie das gleiche Ziel haben, dann ist da keiner, der da draufhaut. Also das glaube ich nicht. Also wenn es eng wird und es war jetzt ein paar Mal eng, dann wären die Fans auch da gewesen, da bin ich mir ganz sicher. Zumindest habe ich das bisher so erlebt und deswegen bin ich von dem Gedanken auch schnell weggekommen und sehe das nicht so.
Jetzt haben wir dich, Gerrit, bei der letzten Frage. Da sind wir sind da gerade dem Gefühl so ein bisschen nachmarschiert. Das Thema, was wir da gerade was gerade aufgekommen ist, wollten dich jetzt aber nicht übergehen, nochmal zu dem Thema, wie du es empfunden hast. Ich schließe mich da total meinen Vorrednern an. Ich habe auch vorher gedacht, keine Ahnung, das wird bestimmt, als wenn ich irgendwie einen Testkick irgendwo in Portugal gegen Aarhus irgendwie angucke und hin und wieder hört man was. Es hat mich so reingesogen, ich konnte da überhaupt nichts gegen machen. Hat sicherlich auch was mit der Tatsache, dass es wieder um wahnsinnig viel geht. Ja, wie ging es dir dabei?
Bei mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen anders. Ich kann aber nicht genau sagen, ob es irgendwie an den Geisterspielen liegt oder ob es einfach daran liegt, dass ich als gebeutelter HSV-Fan irgendwie versuche, mich ein bisschen runterzukochen, weil ich wirklich einer bin, der sich das halt so krass reinzieht dann, dass einem das zum Teil auch echt mal einfach mal 2-3 Tage so ein bisschen die Laune trüben kann oder beziehungsweise ich finde es manchmal selber oft übertrieben, aber ihr kennt das auch, also der weitere Verlauf des Tages oder des Wochenendes, je nachdem, ist halt, also bei dir wahrscheinlich nochmal in einem anderen
Maße zu Recht auch. Scheiße, aber, ja. Du hast recht.
Das macht halt was aus und ich versuch mich da in letzter Zeit sowieso ein bisschen runterzukochen. Deswegen kann ich nicht genau sagen, ob das jetzt an den Geisterspielen liegt. Ich merke aber schon, dass das für mich irgendwie auf jeden Fall gerade ein Unterschied ist. Also ich bin gerade im Stadion, ich bin vor dem Fernseher nochmal ganz anders, als ich im Stadion bin. Irgendwie im Stadion kriege ich ab einem gewissen Punkt irgendwie selber Adrenalin und Tunnelblick und schwitzige Hände und werde derbe laut, ohne meine Manieren zu vergessen, aber werd laut und extrem emotional halt. Und das ist jetzt wer weiß, wird ja jetzt gegen Heidenheim, wird ja richtig spannend. So, es kann auch sein, dass da dann irgendwo wieder der Knackpunkt kommt und ich es mir voll reinziehe. Irgendwie, ne? Hoffentlich mit einem guten Ausgang. Ja, aber also ganz, ganz grundsätzlich, da sind wir uns ja auch alle einig, ist das halt, ist das als eine Dauerlösung absolut undenkbar. So, das geht jetzt irgendwie temporär mal, aber mir fehlt da dann doch am Ende schon was. Irgendwie, ich weiß nicht, es ist ja irgendwie auch, also das kann man soziologisch natürlich irgendwie ein lang, ein breit diskutieren oder so keine Arbeit drüber schreiben. Aber es ist ja irgendwie so, dass das ja auch, dass das, was Geiles am Fußball ja auch ist, dass man das dann irgendwie mit so vielen teilt. Und dieses Gefühl, das kommt halt vom Fernseher bei Geisterspielen halt nicht in dem Maße. Dazu vielleicht nochmal gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass das kontraproduktiv sein kann. Ich habe das Gefühl, ich war auch schon im Signal Iduna Park und was weiß ich, habe das Gefühl, dass die HSV-Fans ganz grundsätzlich schon sehr nett und sehr geduldig sind bis zu einem gewissen Punkt. Ist also jetzt so im direkten Kontrast so zum Beispiel Signal Iduna Park, wo irgendwie in der 15. Minute Dortmund übertrieben am Drücker ist und wenn da mal ein Ball irgendwie ein bisschen blöd verloren geht, hörst du schon Pfiffe und die Leute haben da irgendwie einen anderen Anspruch. Und ich glaube, gerade jetzt in den letzten paar Minuten, wo es jetzt manchmal nach hinten losging, sehe ich mich da irgendwo spielfeldnahe stehen und nochmal richtig Power reingeben. Und wenn das hier jetzt irgendwie im Volkspark über 50.000 machen, dann glaube ich, dass das, also ich glaube sowohl als auch, ich denke mal, das sind ein bisschen Laborbedingungen, ne, und das kann ein Vorteil sein und ich glaube, das kann auch ein Nachteil sein, dass die Fans nicht da sind, die dann gerade in diesen letzten 5 Minuten, wo hinten ein bisschen Hühnerstall ist und man irgendwie hofft, dass man das Ding irgendwie rausbekommt, da nochmal richtig hinter der Mannschaft stehen und Vollgas geben, so. Ging das an der Frage vorbei? Nee. Nee. Okay.
Das ist ja eine offene Diskussionsrunde.
Ja, wenn wir jetzt perspektivisch auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit Zuschauern schauen, wollen wir gerne wissen, ob ihr irgendwas erwartet vom Profifußball. Wir haben es ja eben auch schon irgendwie beleuchtet. Fußballvereine stehen nicht nur für Werte, für ja, für Emotionen, sondern sind letzten Endes auch ein großes Unternehmen mit einer Anzahl von vielen Mitarbeitern. Wenn man halt diesen wirtschaftlichen Aspekt dann beleuchtet, muss man dann aber sich vielleicht auch eingestehen, dass es viele Fußballvereine gibt oder halt auch vielleicht die Branche im Kollektiv schon ein bisschen gezockt hat, wenn man das so möchte. Habt ihr quasi irgendwelche Erwartungen an dieses Business Profifußball, was sich vielleicht jetzt zukünftig ändern sollte? Ja, sind da ja doch irgendwie viele Meinungen, die da gerade so kursieren und auch aus verschiedensten Richtungen. Und habt ihr da irgendwelche Ansätze, gerade wenn man jetzt auch schaut, dass eine Taskforce eingerichtet werden soll, wo halt auch eben wirklich Fans sich beteiligen sollen und ihren Senf dazugeben sollen, was sich beim Fußball grundsätzlich vielleicht verändern kann?
Also ich glaube sogar, dass man eventuell einen Schritt zurück wieder denkt nach dieser ganzen Pandemie-Geschichte, denn wie Michael ja auch schon sagt, es fehlt was. Und sowohl Vereine als auch die Spieler auf dem Platz merken, dass es ohne Zuschauer auf gar keinen Fall so weitergehen kann. Vielleicht kann es wirtschaftlich weitergehen, aber was die Emotionalität und die Stimmung bei den Spielen betrifft und auch eben diese letzten 5%, ist durch diese Pandemie, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen mehr den Offiziellen und Verantwortlichen auch bei der DFL und insgesamt beim deutschen Fußball vielleicht dadurch tatsächlich so ein bisschen vor Augen geführt worden, dass die Zuschauer eigentlich noch wichtiger sind, als man sie vor der Pandemie vielleicht eingegliedert hat. Insofern in bestimmte Ecke gestellt hat. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es sogar eher in die andere Richtung geht und dass man sagt, ey, jetzt sind ein Glück, Zuschauer sind wieder da, wir müssen an dem Kultur- oder an dem Gut Zuschauer mehr festhalten, wir müssen die Zuschauer wieder mehr mit einbinden. Also vielleicht wäre das ja auch der Weg, der nach der Pandemie zu erwarten ist. Was ich natürlich hoffe, und um auf deine Frage zurückzukommen, erwarte ich das auch indirekt, ja.
Um da ein, wäre das für dich, vielleicht mal so ausgedrückt, gibt es für euch auch die Frage an dich, Gerrit, bestimmte Bedingungen, an die ein Wiederbesuch im Stadion geknüpft würde? Also jetzt habe ich gerade vor kurzem, bis gestern kam eine Meldung von Vereinigten Europäischen Fanszenen raus, die von ganz vielen Organisationen unterschrieben wurden, dass halt, das sind bisher noch sehr allgemein gehaltene Forderungen, aber dass man es nicht aus dem Blick verlässt, die anfängliche Forderung zu sagen, das System hat auch ein Problem, wir sind nicht bereit, jetzt einfach so direkt wieder da anzuknüpfen, wo wir aufgehört haben. Etwas muss sich grundlegend ändern. Meine Frage, gibt es für euch bestimmte Bedingungen, an die ein Wiederbesuch geknüpft wäre? Und dann Frage 2 an Michael. Mal gucken, was für eine Antwort kommt, was du damit anfangen kannst. Aus einer Management-Perspektive.
Meinst sozusagen. Du nach Corona? Also ich finde erstmal ganz grundsätzlich, um es politisch zu machen, ich finde ganz grundsätzlich, dass Fußball irgendwie ein Arbeitersport ist und bezahlbar bleiben muss. Und ich finde diese Eventisierung und dieses ganze Drumherum und was das alles so hochkocht, wie Helene Fischer in der Halbzeitpause, das ist irgendwie so nach so amerikanischem Vorbild am Ende des Tages gefühlt. Und diese Entwicklung finde ich grundsätzlich nicht gut. Ich finde natürlich... Schäm dich, ne Schwarz.
Aber wenn wir hier gerade irgendwie eine Tür aufmachen oder ein Fenster oder so.
Schneidet ihr das?
Nee, das ist
drin. Okay. Alright.
Das ist doch nice. Das war geplant. Das ist
cool, passt doch. Volltreffer. Nee, aber ich finde, es muss bezahlbar bleiben. Natürlich müssen die, also ich finde das absolut undenkbar. Ich finde die Vorstellung so gruselig, wie Fußball sich zum Teil entwickelt. Dass man durch Sponsoren und was weiß ich halt am Ende deutlich mehr Geld wahrscheinlich einnimmt als durch die Fans, die ins Stadion kommen und dementsprechend den Fans im Stadion ja auch einfach weniger Bedeutung im schlimmsten Fall beigemessen wird. Das ist ganz grundsätzlich eine Entwicklung, die natürlich gruselig ist, also wirklich gruselig. Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun, So, nee, aber das wollte ich einmal ganz grundsätzlich sagen. Und dann die Frage, die du gerade gestellt hast.
Genau, ob eine Wiederaufnahme eines, sag ich mal, normalen Fußballbetriebes, mal angenommen, jetzt kommt in 4 Wochen ein Impfstoff raus und man könnte jetzt jetzt wieder so normal wieder hochfahren, gäbe es bestimmte Bedingungen, wo du sagst, unter gewisse Dinge, die fresse ich jetzt nicht mehr, die mich so gestört haben, vielleicht auch die Zeit.
Die ich davor vor der Krise gefressen habe, die ich danach nicht mehr fress. Also ich glaube nicht, dass dieser Wandel, ich dachte sowieso ganz grundsätzlich, dass dass die ganze Situation, diese ganze Ausnahmesituation mehr gesellschaftlichen Wandel mit sich bringt, als ich jetzt gerade das Gefühl habe. Also ich dachte zwischendurch, dass ganz vieles auf, und am Ende sind wir wieder da, dass das, was im Stadion passiert, ist irgendwie die Gesellschaft unterm Brennglas, wie sagt man, kann man so sagen. Hattest du, würde ich einmal treffen, formuliert. Das heißt, was die ganzen Sachen, die gesamtgesellschaftlich gelten, die gelten irgendwie gefühlt an vielen Stellen einfach auch im Stadion. Und ich glaube natürlich, dass das verantwortlich sein muss, also dass man sich irgendwie überlegen muss. Also es muss halt auf wissenschaftlicher Basis, ich finde die Grundvoraussetzung, erstmal ganz grundsätzlich weiterzumachen, mit ganz normal Stadionbesuchen und so weiter, also jetzt aus so einer pandemischen, epidemiologischen Perspektive betrachtet, müssen halt wissenschaftliche sein. Das heißt, es muss halt verantwortlich sein, dass man sagt, ja, jetzt können wir das wieder machen und jetzt läuft das, wie zum Beispiel Impfstoff, Medikamente oder vielleicht, keine Ahnung, kommt, also ich meine, Wissenschaft ist ja ein permanenter Konflikt im Endeffekt oder ein permanenter Diskurs, Dialektik at its best. Der eine sagt, es ist so und so, der andere sagt, es ist so und so. Das versteht die Bild-Zeitung gerade in puncto dieser Pandemie nicht, dass der eine Virologe das sagt und der andere Virologe das sagt, obwohl Wissenschaft nun mal so funktioniert. Und vielleicht kommt man am Ende des Tages auch raus, dass man falsche Entscheidungen getroffen hat und so weiter. Wie auch immer, ich würde sagen, dass es natürlich irgendwie eine wissenschaftliche Grundlage dafür geben müsste, dass es weitergeht. Was ich mir wünsche, was vom Fußball ferngehalten werden sollte oder wie der Fußball sich nicht entwickeln sollte, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Ich befürchte aber, dass das nicht so einschneidend ist, diese Pandemie, wie ich zeitweilig dachte, wie sie wäre. So.
Geht mir ähnlich.
Michi, wie das war jetzt eine sehr, sorry, das war Schachbildsätze und alles. Ich wusste selber irgendwann nicht mehr, wo ich war.
Wir sind alle, die hier am Tisch sitzen,
also ich habe alles verstanden.
Sind sehr schlau und haben das alle natürlich verstanden, was du gemeint hast. Michi, um noch die Frage noch einmal zurückzuspielen, bevor ich gleich nochmal meine Frage in Richtung Michael konkretisiere. Reclaim the Game, um nochmal auf einen...
Hatte ich auch die ganze Zeit im Hinterkopf.
Ja, wirklich, dudelt mir die ganze Zeit im Ohr. Die Frage auch an dich zurück. Ich finde, Gerrit hat das eben auch schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich hatte auch anfangs die Vorstellung, aber der optimistische Teil in mir, dass sich auch gesellschaftlich was ändert, dass ich das auch im Fußball ein bisschen finde, dass da irgendeine Kraft entsteht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da eher so Luft gerade entweicht. Wie siehst du das? Wie siehst du es und vor allem gibt es aus deiner Perspektive Bedingungen?
Also die Bedingungen, Gerhard hat ja schon gesagt, also wenn, ob es nun ein Impfschutz ist oder was auch immer es für wissenschaftlich basierte Möglichkeiten gibt, um wirklich auch wieder ins Stadion gehen zu können, ohne gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt zu werden, das wäre für mich auf jeden Fall schon die Bedingung Nummer eins, weil ich auch nicht Verhältnisse in einem Stadion haben möchte, die jetzt gerade bei Gerrit und mir, speziell in der Musik, passiert das ja jetzt immer öfter, dass die ersten Konzerthallen wieder mit minimalsten Zuschauern irgendwie aufmachen dürfen. Ich habe letztens ein Video aus dem Knust gesehen, das ist ein Club in Hamburg, ein Live-Club, wo normalerweise knapp 500 Leute reinpassen. Die haben 45 Leute reingelassen, weil sie mehr nicht reinlassen dürfen. Das heißt, da stehen über diese ganze Fläche verteilt 45 Leute einzeln irgendwie in ihren abgezeichneten Quadraten. Und mal von dem finanziellen Desaster mal abgesehen, was 45 Leute, Technik, Licht, Personal, was du da alles Gage für die Band ist, mit 45 Leuten natürlich nicht bezahlbar. Aber das sind auch Signale, die eigentlich keiner sehen will. Da kommt auch keine Stimmung auf. Und das wäre für mich natürlich auch die zweite Bedingung, dass man nicht anfängt, irgendwie nur ein Drittel der Zuschauer reinzulassen. Zum einen aufgrund der Optik, zum anderen wegen der Stimmung, aber der wichtigste Punkt ist, wen will man denn da ausschließen sozusagen, also wer darf kommen und wer nicht. Und sowas möchte ich natürlich nicht haben beim Fußball, also dann sollte man es lieber ganz zulassen und wirklich erst dann anfangen, wenn es auch wieder voll werden darf, die Hütte. Und zu Reclaim the Game, unserem alten Song von 2008, wo wir auch genau das ja kritisieren, was Gerrit auch gerade über die immer weiter sich ausbreitende, nennen wir es mal, Kommerzialisierung des Fußballs betrifft. Natürlich schreitet das immer weiter voran und das auch kontinuierlich. Ich bin inzwischen allerdings auch so ein bisschen der Meinung, dass man das vielleicht dann auch jeder für sich selber am Ende entscheiden muss, weil ich glaube, dass diese Spirale auch nicht mehr aufzuhalten ist, wenn man sich anguckt, was am Ende der Verwertungskette die Spieler an Gehältern verdienen. Also das ist ja das Ende des Ganzen. Da muss man natürlich auch Strukturen schaffen, aus derer Sicht, um diese Gehälter auch zahlen zu können. Und da müsste man sozusagen an der Stelle hinten wieder anfangen, ob eben sowas wie Gehälter und die hohen Ausgaben, ob man da nicht irgendwie einen Deckel ansetzt, um dann im Umkehrschluss wieder auch zurück zum etwas mehr Oldschool-Fußball zu kommen. Wobei ich ehrlich gesagt beim HSV das Gefühl habe, dass durch den Abstieg und auch durch den Wandel in der Stadionshow als Beispiel alles wieder ein bisschen geerdeter wirkt für mich. Es ist alles ein Tick runtergeschraubt, es ist nicht mehr so aufgeblasen. Weiß nicht, ob das finanzielle Gründe hat, aber es ist auf jeden Fall, finde ich, auch die Heimspiele, die Stadionshow, es ist alles nicht mehr so bombastisch aufgeblasen, es ist alles ein bisschen kleiner, es ist alles, wirkt ein bisschen ruhiger und entspannter. Und so ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Also ich erinnere mich an die 90er Jahre im alten Volksparkstadion, da hatten wir den NDR 2 Disco Tower. Der stand in der Kurve.
Oh ja, oh ja.
Ein Riesenturm. Und dann fuhr immer noch damals Franz Lampert, so ein Synthesizer-Spieler, der fuhr auf so einen Anhänger, fuhr der immer auf der Laufbahn, die der alte Volksparkstadion, fuhr da immer mit seinem Anhänger mal die Laufbahn längs und hat irgendwelche schlechten Cover mit seinem Synthesizer gespielt.
Rückblick klingt das jetzt eigentlich voll geil.
Genau, und das will ich natürlich auch nicht haben, so ein Kaspar-Kram, so, aber ich finde insgesamt, ist es gerade jetzt speziell Beispiel HSV, ist es gerade schon so ein bisschen wieder zurück, 10, 20 Jahre, vielleicht nicht ganz, aber es ist ein bisschen geerdeter wieder. Also da habe ich gerade, was unser Verein betrifft, gerade nicht das Gefühl, dass das jetzt ins Unermessliche ausufern wird. Aber insgesamt, was den gesamten Fußball betrifft, vor allen Dingen natürlich auch die höheren Klassen, Champions League und so weiter, da bin ich immer noch auch Gerrits Meinung, auch da bin ich auch immer noch der Meinung unseres Songs von 2008. Das hat in einigen Bereichen ist das immer noch aktuell und muss auch immer noch überdacht werden, denke ich.
Kann ich dazu ergänzend noch einen Satz sagen?
Merkt ihr ganz kurz, was du sagen wolltest? Ich würde gerne Michael jetzt nochmal mit hinzuziehen, weil es mich total auch interessieren würde, wie du aus einer Management-Perspektive die Möglichkeiten auch einschätzt, dass es auch zu einem grundsätzlichen Wandel kommt, so wie er oft auch aus organisierten Fanszenen gefordert wurde, auch wenn die Forderung ja bisher nicht ganz konkret ist, aber es geht um Gehälter, es geht generell um Kommerzialisieren. Würde uns interessieren, wie da dein Blick drauf ist, was überhaupt da möglich ist. Da bist du, glaube ich, ein bisschen näher dran als wir.
Ja, also die Frage ist trotzdem für mich grundsätzlich nicht einfach zu beantworten, weil mein Bereich halt schon wirklich auch Sport, Transfers, Mannschaft auch ist und diese Themen mit Stadion und Eintrittspreisen und so, davon bin ich relativ weit weg jetzt in meiner Rolle. Da haben wir andere Leute im Verein, die das dann auch entscheiden. Also dass man darüber diskutiert, das kann ich nachvollziehen. Ich habe auch viele ganz einfache, normale Freunde. Ich komme aus einem kleinen Dorf, der auch ins Stadion ist. Meine Eltern sind ganz, ganz einfache Leute. Also so ein Stadionbesuch war auch immer was Besonderes. Also die Diskussion kann ich nachvollziehen. Die Spielerdiskussion und die Gehälterdiskussion, ich meine mich auch zu erinnern, dass von der DFL da sogar auch ein Statement kam, dass jetzt mehr oder weniger auch mal über Gehaltsobergrenzen und über diese Dinge diskutiert wird. Das finde ich persönlich sehr gut. Ich bin selbst auch einer, der von dem System profitiert. Ich war Profi über viele Jahre, habe jetzt auch einen guten Posten als Sportdirektor. Und trotzdem, wie du auch gesagt hast, auf der höchsten Ebene finde ich schon auch, ist es einfach ein bisschen zu viel geworden. Also bei allem Respekt, so viel Geld ist dann auch nicht immer erklärbar. Und dass die Diskussion angeschoben wird, finde ich sehr gut. Und trotzdem ist es auch so, dass du da wahrscheinlich auch als DFL oder als deutsche Vereine allein wenig ausrichten kannst, weil das geht halt dann auch in die FIFA, UEFA. Und wenn in Deutschland irgendwie eine Obergrenze ist, dann gehen halt alle Spieler nach England oder nach Italien oder Frankreich. Also da müsste dann der gesamte Verband und alle zusammen sagen, wir gehen diesen Weg. Und das glaube ich jetzt einfach nur rein politisch ist nicht so einfach. Na, aber die Gedanken und dass das angeschoben wird, finde ich absolut richtig.
Keine Frage. Das, genau das wollte ich nämlich gerade ergänzen, dass das halt realpolitisch, also dass da natürlich eine ziemliche Kluft ist zwischen Anspruch und Wirklichkeit am Ende des Tages, weil realpolitisch, wenn jetzt ein Verein sagt, wir machen jetzt Gehaltsobergrenzen, wenn das jetzt ein Verein macht, dann ist der halt einfach nach ein, zwei Jahren nicht mehr wettbewerbstauglich in Relation zu 17 anderen Vereinen, die halt höhere Gehälter zahlen, und dann wird Spieler XY halt auf keinen Fall mehr zum HSV kommen, jetzt mal im konkreten Beispiel. Und das jetzt sogar noch ein weiter gedacht, wenn man das jetzt so auf nationaler Ebene, also es müsste halt eine absolute Prinzipienentscheidung sein, bei der man halt alle Konsequenzen irgendwie zieht. Also ich sage, wenn man das jetzt auf Liga-Ebene machen würde, dann könnte man ja auch davon ausgehen, dass der deutsche Fußball mittel- oder langfristig dann auf internationaler Ebene nicht mehr Schritt halten kann oder nicht mehr wettbewerbsfähig ist und so weiter. Also wenn, dann müsste das eigentlich etwas sein, was irgendwie auf europäischer Ebene, also von ganz oben FIFA, im Idealfall UEFA, FIFA, von ganz oben passiert, dass man irgendwie, dass man das runterdrückt. Also dass es pervers und krank und dekadent ist und so weiter, da sind wir uns ja wahrscheinlich alle irgendwie am Ende des Tages einig, dass das zum Teil in Richtungen geht, die einfach nur noch völlig, das ist auch immer, es ist als Fußballfan auch immer so eine krasse Disbalance. Auf der einen Seite bezahlt Liverpool 84 Millionen für Virgil van Dijk, und ich denke, und mein erster Gedanke ist, Alter, wie geisteskrank ist das, erstmal für Van Dijk 84 Millionen zu zahlen? Mein zweiter Gedanke ist das, wie geisteskrank ist das, 84 Millionen zu zahlen? Dann gucke ich mir irgendwie Liverpool gegen Barcelona Rückspiel an und denke mir dann als Fußballfan, der wäre auch 150 Millionen wert gewesen. Ja. So, weißt du, ich habe das Gefühl, dass man da, wenn man das aus so einer politischen, also ich bin da immer ein bisschen in einem Konflikt und in einem Widerspruch oft, weil Fußball irgendwie, ich gucke mir auch irgendwie Peps Fußball gerne an, gucke mir dann Manchester City gegen Chelsea an. Manchester City irgendwie, finde ich, also ist das ja das Paradebeispiel dafür, was im Fußball vielleicht am Ende des Tages aktuell schief läuft. Also es ist schwierig. Ich bin da eine gespaltene Persönlichkeit und moralisch offenbar sehr flexibel zum Teil. So, den Schuh muss ich mir leider anziehen. Aber natürlich muss da was passieren. Also ist es auf jeden Fall, muss dieser Diskurs geführt werden und er muss weitergeführt werden, bis man vielleicht irgendwann eine Lösung findet. Und ja, wie gesagt, die muss halt ganz oben im Zweifelsfall ansetzen, einfach. Also das kannst du nicht auf Vereinsebene machen, das kannst du auch nicht auf nationaler Ebene machen, das muss dann von ganz oben kommen. Und das muss aber früher oder später kommen, weil, also ich meine, das Wachstum ist ja gefühlt exponentiell. Wo geht das hin? Ich sage, in 10 Jahren, wenn das jetzt genauso weitergeht, ohne dass da irgendjemand einen Riegel einschiebt, ist Virgil van Dijk dann halt 280 Millionen wert oder was. Und das ist also...
Aber das Groteske ist dann trotzdem auch, Liverpool hat dadurch einfach einen guten Job gemacht und das Champions League-Finale gewonnen. Und es gibt, glaube ich, sogar eine Studie in der deutschen Bundesliga, das ist mehr oder weniger so das Etat-Ranking. Und über die letzten 7 oder 8 Jahre sind einfach immer von den ersten 8 gefühlt 7 in dem, also 7 unter den ersten 8 da, die den meisten Kohle haben. Einer geht mal immer nach unten und einer, der überraschend ist, geht nach oben. Aber grundsätzlich sind die reichsten Vereine auch die, die in der Tabelle oben sind. Das ist dann unser Job, irgendwie zu schaffen, dass es auch mal anders ist und man mit weniger mehr machen kann. Aber wenn du natürlich die Wahl hast und mehr Geld zur Verfügung hast, ja, dann nimmst du halt auch die teureren Spieler. Ganz einfach.
Das ist ja auch logisch, wenn ich da mal einhaken darf. Man kann ja trotzdem aber so die Relation, sag ich mal, in einem gewissen Rahmen stecken. Wenn ich jetzt doppelt so viel zahle, das halt aber nicht 80 Millionen sind, sondern vielleicht nur 10 Millionen, ist es ja trotzdem im Grunde genommen eine Währung.
Keine Frage.
Und ich glaube, das ist aktuell halt ein sehr spannender Zeitpunkt für diese Diskussion als solche ist, weil mich hier hatte die Kommerzialisierung im Fußball quasi irgendwie als einen unaufhaltsamen Prozess beschrieben. Jetzt haben wir aber gerade so eine besondere Situation, die ja wirklich alle in jeglichen Lebenssituationen betrifft, wo vielleicht diese spekulative Blase, die sich teilweise auch aufgebaut hat, wenn man guckt, dass es Bundesliga-Vereine gibt mit 100.000 Mitgliedern, die jetzt kurz vor der Pleite standen oder keine 1,5 Monate mehr den Ligabetrieb oder den Betrieb im Allgemeinen aufrechterhalten konnten, weil die Ticketverkäufe schon irgendwie komplett verhökert haben, dann ist es, glaube ich, so ein Zeichen, wo man vielleicht einfach mal jetzt einhaken muss und wo man die Chance halt auch hat, über solche Themen irgendwie zu sprechen. Und deswegen ist es, glaube ich, irgendwie gar nicht schlecht, dass wir grundsätzlich über solche Themen auch sprechen und jeder seinen Senf dazu gibt.
Genau, ich kann es mir nicht ganz verkneifen, um noch eine ketzerische Frage zum Schluss zu stellen. Wo wir gerade sowieso so ein bisschen in die Systemkritik eingestiegen sind, stellt sich mir die Frage, wie glaubt ihr das? Wie schätzt ihr? Also wir bewegen uns ja auch immer ganz gerne in unseren Blasen so ein bisschen. Ne? Wir bewegen uns in unseren Gruppen, in unseren Bereichen, wo wir ganz oft so die ganze Masse der Fans, die hier auch ins Stadion gehen, gar nicht so richtig mitbekommen. Mich würde interessieren, um mal vielleicht an dieser Stelle Marx zu bemühen. Wie seht ihr das? Hat der normale Zuschauer, nicht nur beim HSV, sondern generell der Fußballfan, der Zuschauer, hat er ein Klassenbewusstsein? Weiß er um die Probleme? Oder haben wir es damit, ja, um nochmal Marx zu bemühen, es mit einem Lumpenproletariat zu tun, der sich für alles irgendwie vor den Karren spannen lassen, den du alles irgendwie vorsetzen kannst. Also, um das anders auszudrücken, was glaubt ihr, steckt da eine Power auch so in den nicht organisierten oder reden wir eigentlich immer nur so über organisierte Fanszenen? Die Frage nochmal zum Schluss an euch alle.
Also ich glaube, sowohl als auch. Weil
genau das hätte ich beziehen.
Ja, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, das Stadion ist ja am Ende auch ein Abbild oder ein Spiegel der gesamten Gesellschaft, weil also gerade die Fußballstadien, da, um das jetzt mal so ein bisschen platt daher zu sagen, da kommen ja alle Schichten, da kommt ja jeder rein, jeder geht ja ins Stadion sozusagen. Irgendwie. Da hast du ja von den, also alle Schichten sind hier und deswegen glaube ich, dass es natürlich viele Leute gibt, die auch sehr aktiv in der Fanszene sind, die dann natürlich ihre Standpunkte einbringen und natürlich Meinung und Kante zeigen. Aber du hast hier natürlich, wie auch in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, glaube ich, auch ganz viele Leute, denen es auf Deutsch gesagt scheißegal ist und die das auch weiter mitgehen würden. Und wenn es finanziell irgendwie hinhaut, auch noch mehr bezahlen würden für ihr Stadionbesuch. Es zeigt ja quasi die Zuschauerzahlen der Bundesliga vor der Corona-Krise oder der ersten und zweiten Liga sind ja nach wie vor, ich glaube, europaweit immer noch on the top. Also in England ist es ja, irgendwann sind da die Ticketpreise so teuer geworden, dass es da rückläufig war. Aber in Deutschland ist das ja überhaupt nicht der Fall aktuell. Und trotz aller kritischen Stimmen und vieler aktiver Fans, die Kante zeigen, hast du eben, glaube ich, sogar eher die breite Masse, die schulterzuckend jegliche Veränderung nach oben in finanzieller Sicht auch weiter mittragen würden. Als Event das Ganze sehen, das wird man sich wahrscheinlich vermeiden lassen.
Ja, weil, glaube ich, einfach die Menschen in Deutschland den Fußball einfach lieben auch. Ne? Also, und zwar alle Gesellschaftsschichten, wie du gerade, finde ich, sehr gut gesagt hast. Ja. Ist nun mal in Deutschland einfach ein unheimlich beliebter Sport.
Das kommt eben on top natürlich auch dazu, ja.
Ich glaube, es ist so, dass man jetzt ohne das zu bewerten, man hat gerade hier beim HSV hat man irgendwie die Fliesenleger aus Pinneberg und man hat Leute, die irgendwie Projekte pitchen und mit Kuscheldecke Latte Macchiato trinken vor der Loge. Also da gibt es alles, wie es außerhalb des Stadions auch alles gibt. Ich sage ja immer, ich finde diese Aussage, dass Fußball was total Unpolitisches wäre. Also es ist eine Massenveranstaltung, irgendwie wo alles kommt, was es gibt am Ende des Tages. Und da dann auszuschließen, dass so viel Politisches zu extrahieren und so viel irgendwie draus zu ziehen. Ich glaube, und das ist diese Eventisierung des Fußballs vielleicht, dass immer mehr Leute ins Stadion kommen, die überlegen sich, gehen wir heute ins Kino oder gehen wir zu Hagenbecks oder gehen wir zum HSV? Und ich glaube, das sind auch die Leute, denen am Ende des Tages alles egal ist, also die das auch mitgehen würden. Ich glaube, das sind dann schon am Ende die Ultras, für die in all seinen Formen, sage ich, und in all seinen Ausprägungen, die für den HSV irgendwie kommen, die das, glaube ich, dann auch nicht immer mitgehen werden, gerade wenn man irgendwie organisiert ist und sich am Ende überlegt, das ist dann kommen wir vielleicht auch mal als ganze Gruppe irgendwann einfach nicht mehr und das sind dann vielleicht irgendwann mal ein paar tausend Mann und dann streikt man quasi mal und dann macht das vielleicht doch was aus. Also das wäre auf jeden Fall mal ein realpolitischer Ansatz vielleicht. Also ich habe mich sehr geärgert, der HSV ist irgendwie in die zweite Liga abgestiegen und das kann man bestimmt alles aus betriebswirtschaftlicher Perspektive erklären, ne, das ist klar, aber ich bin sehr geärgert. Der HSV geht in die zweite, ist mal Ticketpreise angehoben, so, und da dachte ich so, ach, ne, da war ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige.
Also unser Postfach ist aus explodiert. Das kann ich nicht wirklich. Nein, da kommen wir so ein bisschen zurück auch zu dem, was Michi sagte. Auch da muss man sagen, erstaunlich wenig Gegenwind. So, was so ein bisschen auch das stützt, was du gerade gesagt hast. Ich würde mich gerne jetzt um einen kleinen Abbinder zum Ende hin bemühen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und auch an diesem späten Abend hier ist es schwül drin wie in einer finnischen Sauna, konzentriert mitgemacht habt. Aber
in unserem guten Rasen wird es gut tun.
Ja, wird es,
klar.
Ja.
Auch wenn wir jetzt erstmal ein Auswärtsspiel haben.
Mein Garten auch. Nein, wirklich vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr auch das Format, was wir hier machen, unterstützt. Dadurch, dass ihr da seid, das hilft uns ungemein und macht uns sehr froh. Von unserem Bereich Fankultur vielleicht noch mal ein kleiner Shoutout raus an alle Fußballfans da draußen, insbesondere natürlich die HSV-Gemeinde. Ich finde, da kann sich auch jeder Vorsitzende einer Polizeigewerkschaft das mal bitte ganz schön hinter die Ohren schreiben. Diese ganzen Horrorszenarien, die da im Vorwege entwickelt wurden, wie doof der Fußballfan ist und dass die doch hier mit 1000 Mann anrücken und hier sonst was für einen Quatsch veranstalten. An keinem, nicht einem Standort irgendwo zu irgendeinem Spiel hat sich sowas ereignet. Und da würde ich das sehr begrüßen. Vielleicht hört das ja hier irgendjemand tatsächlich. Ich weiß nicht, ob wir diese Reichweite schon haben. Aber es würde mich freuen, wenn man das Thema nochmal aufgreift und das mal zurückspielt und sagt, ja, wie wäre es, wenn sich vielleicht da nochmal zu geäußert wird und vielleicht auch nochmal anerkannt wird, dass der normale Fußballfan doch nicht so blöd ist, wie vielleicht von mancher Seite immer gerne dargestellt wird. Das wäre mir ein großes, mir wichtig, das an dieser Stelle nochmal zu sagen. Und ich kriege hier gerade noch zwinkernde Blicke von Lukas von der Seite.
Nö? Alles gesagt.
Hast alles gesagt, okay. Ja, dann habe ich auch alles gesagt. Kommt gut nach Hause. Einen schönen Abend.
Vielen Dank.
Dankeschön.